Danke, Herr Jesus, für deine Gnade und für deine Zusage, für dein Wort und für deine Liebe. Danke, dass du heute Morgen zu uns sprichst und auch, dass das, was du schon durch dein Volk Israel uns deutlich gemacht hast, dass es uns wirklich eine Hilfe sein darf. Danke, dass dein Arm auch heute in unserem Alltag, in unserem Leben nicht zu kurz ist, sondern dass uns deine Liebe gilt und deine Gnade, von der wir gerade gesungen haben. Danke, Jesus, für dieses Geschenk, das unverdiente Geschenk. Und Herr, hilf du uns jetzt, dein Wort zu verstehen. Hilf uns, das Herz aufzutun und dass wir deine Gedanken erkennen dürfen. Im Namen Jesu. Amen. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind gerade in einem sehr spannenden Thema im Alten Testament, im 2. Samuel-Buch unterwegs. Und da hatten wir unter dem Thema im Fadenkreuz des Feindes auch letzten Sonntag schon mal angeschaut und gesehen, dass der Feind, der Teufel, der Widersacher Gottes Beziehungen in besonderer Weise unter Beschuss nimmt und versucht, das zu zerstören, was Gott als sehr gut, als einen Segen für uns gedacht hat und uns geschenkt hat. Und wir haben auch festgestellt, dass es einen Unterschied macht, ob wir von innen nach außen leben, das heißt, ob wir auf Gottes Wort hören, auf den Heiligen Geist hören, auf das hören, was Gott vorbereitet hat, was er uns schon deutlich gemacht hat, von dem wir es auch wissen, dass Gott zu uns gesprochen hat und das dann nach außen bringen, oder ob wir uns von dem beeinflussen lassen, was wir sehen, was unsere Augen uns vorhalten und wo wir denken, wow, da hätte ich jetzt auch so richtig Lust dazu. Von außen nach innen oder von innen nach außen. Wir haben gesehen, dass gerade auch bei David, der an der Stelle dann ganz hart auf die Nase gefallen ist, indem er sich von außen nach innen beeinflussen hat lassen und sich dann die Bathseba holen hat lassen, mit ihr geschlafen hat, also Ehebruch getan hat, dann ihren Mann beseitigen ließ und dadurch dann auch noch zum Mörder wurde. Dass hier, ich sag mal, Hollywood nicht besser schreiben kann, als es in der Bibel schon steht. Und wir sehen, dass die Abgründe bei uns Menschen nicht so weit hergeholt sind. Und das zeichnet die Bibel auch aus, dass sie von Menschen spricht, von ihrem Alltag spricht, Probleme nicht schönredet an keiner Stelle, sondern an dem Punkt sehr ehrlich mit uns umgeht, damit unsere Augen geöffnet werden sollen, damit wir lernen, auch von innen nach außen zu leben, dass der Geist Gottes in uns aufgenommen wird, dass wir Gottes Stimme hören können, dass wir erkennen dürfen, was in der einzelnen Sache zu tun ist. Und heute geht es spannend weiter. Ich habe im Auto vorher gesagt, als mein Sohn oben bleiben wollte, ach Papa, ich würde gerne deine Predigt hören. Da habe ich gesagt, also heute ist nichts unter 12 Jahren. David fällt also nach diesem Fasten- und Gebetszeit, die er für seinen Sohn, den Bathseba ihm geboren hat oder ihnen geboren hat, dann ja, steht er auf, der Sohn ist gestorben, er wäscht sich, er macht weiter und schaut nach vorne. Und trotz, dass Gott an der Stelle sein Gebet nicht gehört, erhört hat, vertraut er ihm und weiß, ja, Gott hat es gesprochen, ich konnte ihn nicht umstimmen, aber jetzt stehe ich auf. Und an der Stelle machen wir jetzt weiter, 2. Samuel 12, Vers 24, den Schluss noch. Und als David seine Frau Bathseba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein, schlief bei ihr und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo. Psychologen, Therapeuten, Seelsorger unter uns, wie lange braucht man, um so einen Verlust eines Kindes zu verkraften? Und zu sagen, jetzt habe ich es wieder unter die Füße gekriegt. Was denkt ihr? Bitte? Bis wieder ein Kind geboren wird, ist ein Vorschlag. Jawohl. Gibt es noch andere Zeiträume? Bitte? Nie. Da kommt man nie unter die Füße. Okay. Ist auch eine Variante. Seid sehr vorsichtig. Es gibt jetzt gerade nicht so richtig falsch, richtig oder falsch, aber ich wollte einfach mal so dieses Gefühl auch reingeben. Hier wird in der Bibel in einem Vers, in 2, 3 Sätzen beschrieben, Er tröstet sie, Ayapopaya, dann schläft er mit ihr und schon kommt ein neuer Sohn. Manches Mal lesen wir die Bibel und denken, Mensch, wenn unser Leben doch so einfach wäre, wie es in der Bibel beschrieben wird. Aber wenn wir mal genauer reinschauen, sehen wir, dass es so einfach nicht war. Ich habe uns mal so ein bisschen einen Stammbaum aufgemalt, also nicht lachen. Ja, jeder, wie er kann. Jeder, wie er halt kann. Aber wenn wir jetzt sehen König David und Bathseba, sehen wir hier in Chronik 3, Vers 5 steht, dass neben diesem unbenannten Kind Salomo noch Simea, Sobab, Nathan als Brüder, als Geschwister hätte, bis er dann kommt. Also wenn wir sagen, naja, da geht so mal 9 Monate mit einem Kind rüber, bis man das verkraftet, sehen wir hier, auch wenn wir die Bibel genau lesen, mal da reinschauen, das ist auch da nicht von heute auf morgen erledigt. Auch das waren ganz normale Menschen, die solche Verluste unter die Füße kriegen mussten. Dass das eine Herausforderung war. Und dieser Trost, von dem hier gesprochen wurde, das war nicht nur ein kurzes Streicheln und jetzt ist er schon wieder gut. Oder ein Abtun, ach, das wird schon wieder. Sondern da braucht es Zeit, da ist eine Herausforderung da. Und an der Stelle geht es einfach auch gerade weiter. Wir müssen oft die Folgen eben der Sünde trotzdem ausbaden, auch wenn Gott sie vergeben hat, auch wenn Gott zu David gesagt hat, du musst nicht sterben. Das wäre eigentlich das normale Urteil gewesen, das er über sein eigenes Leben vor dem Nathan gesprochen hat. Aber trotzdem muss man diese Last auch wieder verkraften. Auch das, was da passiert ist, was durch die Sünde passiert ist. Und man sieht hier auch in Kapitel 13, wenn wir in die nächste Episode da reingehen, Samuel Kapitel 13, David hatte 8 Frauen und noch Nebenfrauen. Wenn wir wieder das Bild einblenden, sehen wir hier, alle haben ihre Namen. Das waren nur die Hauptfrauen. Es gab dann auch noch Nebenfrauen bei David und hier lebte der König David in einer Polygamie, die Gott sich so nicht gedacht hatte. Warum? Weil Gott in seinem Wort schon von Anfang an gesagt hat, er schuf einen Mann und er schuf ihm eine Frau und er hat dazu gesagt, es ist sehr gut. Wenn Gott andere Gedanken gehabt hätte, dann hätte er 4 oder 5 Frauen geschaffen und hätte gesagt, Mensch, das ist einfach besser, ein paar mehr als nur eine. Und das ist aber gar nicht so einfach in unserem Umfeld auch, wo denn eine Polygamie herrscht. Und ich hatte letzten Sonntag mit Amel darüber gesprochen, dass ich eine Geschichte gelesen habe. Und hat er gesagt, das würde ihn sehr interessieren, ob ich die nicht mal mitbringen könnte. Da habe ich gedacht, an der Stelle passt es eigentlich gut rein. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, was haben wir denn mit Polygamie zu schaffen? Dann hören wir sie uns mal ganz an und werden entdecken, dass es da ja vielleicht doch auch für uns relevante Punkte darin gibt. Es ist aus dem Buch von Paul Hiebert, Kultur und Evangelium, im Verlag von der Liebenzeller Mission erschienen 2005. Und da heißt es aus einer Geschichte, die wirklich so real auch passiert ist. Auf einer meiner Reisen besuchte ich den Gottesdienst in einer afrikanischen Kirche, in der mich niemand kannte. Nach dem Gottesdienst sprach ich mit 2 Jungen, die auch dort waren. Er fragte den einen, wie viele Brüder und Schwestern hast du, fragte ich den ersten. 3, sagte er. Sind sie alle von demselben Bauch? Ja, mein Vater ist Christ. Und was ist mit dir, fragte ich den anderen Jungen. Er zögerte, er rechnete in seinem Kopf und ich wusste sofort, dass er aus einer polygamen Familie kam. Wir sind 9, sagte er endlich. Ist dein Vater Christ? Nein, war die typische Antwort, er ist Polygamist. Bist du getauft? Ja, und meine Brüder und Schwestern auch, fügte er stolz hinzu. Und ihre Mütter? Sie sind alle 3 getauft, aber nur die erste Frau nimmt das Abendmahl. Bring mich mal zu deinem Vater. Der Junge führte mich zu einer Siedlung mit vielen einzelnen Häusern. Es herrschte eine Atmosphäre von Sauberkeit, Ordnung und Reichtum. Jede Ehefrau hatte ihr eigenes Haus, ihre eigene Küche. Der Vater, ein gut aussehender Mann, mittleren Alters, groß, etwas füllig und beeindruckend, empfing mich ohne Verlegenheit und mit sichtbarer Freude. Ich fand in Omodo, wie wir ihn damals nun mal nennen wollen, eine geliebte Person. Hellwach, intelligent, mit scharfem Verstand und einem seltenen Sinn für Humor. Er begann erst gar nicht, sich zu entschuldigen, dass er ein Polygamist sei. Er war ganz stolz darauf. Ich werde im Folgenden versuchen, den wesentlichen Inhalt aus einem mehrstündigen Gespräch von jenem Tag wiederzugeben. Willkommen in der Hütte eines armen Sünders. Das waren seine einladenden Worte. Sieht aus wie ein reicher Sünder, erwiderte ich. Die Heiligen kommen ganz selten hierher, sagte er. Sie wollen sich nicht mit Sünde verunreinigen. Aber Sie haben keine Angst, deine Frauen, Kinder zu empfangen? Ich habe sie gerade in der Kirche getroffen. Ich weiß. Ich gebe jedem ein Geldstück für den Opferbeutel. Ich glaube, ich finanziere das halbe kirchliche Budget. Sie nehmen es gerne, mein Geld, aber mich wollen Sie nicht. Ich saß da, dachte still nach. Nach einer Weile fuhr er fort. Der Pastor tut mir leid. Er hat seine Herde arm gemacht, indem er alle polygamen Männer im Ort die Mitgliedschaft in der Kirche verweigert hat. Nun ist er immer abhängig von finanzieller Unterstützung aus Amerika. Er hat eine Kirche von Frauen gegründet, denen er jeden Sonntag predigt, dass Polygamie falsch ist. Brach deiner ersten Frau nicht das Herz, als du eine zweite nahmst? Omodo schaute mich mitleidend an. Es war ihr glücklichster Tag, sagte er schließlich. Erzähl mir, wie das passiert ist. Nun ja, eines Tages, nachdem sie vom Garten nach Hause gekommen und Holz und Wasser geholt hat, bereitete sie das Abendessen vor. Während ich vor dem Haus saß und ihr zuschaute, plötzlich drehte sie sich zu mir um und verspottete mich. Sie nannte mich einen armen Mann, weil ich nur eine Ehefrau habe. Sie zeigte auf die Nebenfrauen, und die auf die Kinder der anderen aufpassen konnten, während sie alleine die Mahlzeit vorbereiten musste. Armer Mann, wiederholte Omodo. Ich kann vieles ertragen, aber das nicht. Ich musste zugeben, dass sie recht hatte. Sie brauchte Hilfe. Sie hatte auch schon eine zweite Frau für mich ausgesucht und die beiden kommen gut miteinander klar. Ich schaute über den Hof und sah eine wunderschöne junge Frau, ungefähr 19 oder 20 Jahre alt, aus einer Hütte kommen. Es war ein Opfer für mich, kommentierte Omodo. Ihr Vater verlangte einen sehr hohen Brautpreis. Willst du damit sagen, dass die Ehefrau, die dich verlassen hat, Polygamist zu werden, die einzige in eurer Familie ist, die das Abendmahl nimmt? Ja. Sie sagte dem Missionar, wie schwer es für sie sei, ihre Liebe zu mir mit anderen Frauen zu teilen. Nach der kirchlichen Auffassung werden meine Ehefrau also als sündlos anerkannt, weil jede von ihnen nur einen Mann hat. Ich, der Vater, bin der einzige Sünder in der Familie. Weil das Abendmahl den Sündern nicht gegeben wird, bin ich davon ausgeschlossen. Verstehst du das, Pastor? Ich war total durcheinander. Und siehst du, fuhr er fort, sie beten alle für mich, dass ich von der Sünde errettet werde. Aber sie sind sich nicht einig, von welcher Sünde ich gerettet werden soll. Wie meinst du das? Naja, der Pastor betet, dass ich nicht länger in der Sünde der Polygamie verharre. Meine Frauen beten, dass ich nicht die Sünde der Scheidung verübe. Ich frage mich, welche Gebete zuerst erhört werden. Dann befürchten deine Frauen also, dass du Christ wirst? Sie haben Angst, dass ich ein Kirchenmitglied werde. Für mich gibt es da einen Unterschied. Siehst du, meine Frauen können nur eine intime Beziehung zu mir haben, solange ich nicht der Kirche angehöre. In dem Moment, in dem ich ein Kirchenmitglied werde, würde die eheliche Beziehung zu mir zur Sünde werden. Würdest du denn gerne Kirchenmitglied werden? Pastor, führe mich nicht in Versuchung. Wie könnte ich ein Mitglied der Kirche werden, wenn das gleichzeitig bedeutet, dass ich Jesus Christus gegenüber ungehorsam werden müsste? Christus hat die Scheidung verboten, aber nicht die Polygamie. Die Kirche verbietet die Polygamie, aber fordert die Scheidung. Wie könnte ich ein Kirchenmitglied werden, wenn ich ein Christ sein will? Es gibt nur einen Weg für mich, ein Christ zu sein, nämlich ohne Mitgliedschaft in der Kirche. Hast du schon mal mit einem Pastor darüber geredet? Ja, er wagt gar nicht mehr mit mir zu sprechen, weil er genauso wie ich weiß, dass einige seiner Ältesten heimlich eine zweite Frau haben. Der einzige Unterschied zwischen ihnen und mir ist, dass ich ehrlich bin und sie Heuchler sind. Hat ein Missionar schon mal mit dir geredet? Ja, einmal. Ich sagte ihm, dass sie mit der hohen Scheidungsrate in Europa doch eine Form von sukzessiver Polygamie hätten, während wir eben eine Form der gleichzeitiger Polygamie haben. Das war ihm wohl zu viel. Er ist nie wiedergekommen. Ich war sprachlos. Omoto begleitete mich zurück ins Dorf. Er genoss es offenbar, mit einem Pastor gesehen zu werden. Aber sag mir, warum hast du denn deine dritte Ehefrau genommen, fragte ich ihn. Ich habe sie nicht genommen. Ich habe sie von meinem verstorbenen Bruder geerbt, zusammen mit ihren Kindern. Eigentlich wäre mein älterer Bruder an der Reihe gewesen, aber er ist ja Ältester in der Kirche. Er darf nicht sündigen, indem er der Witwe Sicherheit gibt. Ich schaue in seine Augen. Möchtest du Christ werden? Ich bin ein Christ, sagte er mir. Man sieht hier, dass Spannungen aufkommen. Und was an der Stelle für mich ganz besonders in diesen Kulturen interessant war, war der Satz, ihr in Europa lebt ja auch Polygamie mit euren Scheidungen und Wiederheiraten. Da sieht es nur etwas anders aus. Und ich habe gesehen, und die finde ich, die Geschichte macht es sehr deutlich, wo wir ethisch oft an unsere Grenzen kommen als Menschen und eventuell an der Stelle mehr auf Gesetzlichkeit schauen als auf das, was Gottes Wort uns sagt. Nicht, dass ich in irgendeiner Weise Polygamie verteidigen wollte, aber an der Stelle sieht man dort, wo etwas schon vorhanden ist, auch etwas, was nicht gut ist, es einfach zu ignorieren oder totzuschweigen, ist keine Hilfe für die Menschen. Auch in deinem Leben nicht. Auch dort, wo Dinge schiefgelaufen sind, ist es wichtig, es anzugehen und Gott auch reinzulassen. Und ich finde dieses Beispiel ein sehr starkes Beispiel dafür, dass der Mann mehr begriffen hat als mancher, der dort wohl das Abendmahl genommen hat. Denn er hat eine Treue gezeigt gegenüber Witwen, gegenüber Kindern von Witwen und hat letzten Endes verantwortungsvoll ethisch gehandelt auf einem anderen Gebiet, als es sicherlich die Bibel so sagt. Und es ist die Frage, wie gehe ich denn nun auf einmal um damit, wenn, ich sage mal so, ein Kind ins Brunnen gefallen ist, also eine Situation schon so ist, wie sie ist. Bietet da Gottes Wort für uns auch noch einen Ausweg? Oder muss man alles nur löschen und sagen, wir gehen lieber woanders hin und fangen anders an? Ich denke, dass Gott wohl Wege hat. Und gerade auch an der Stelle, wo Dinge vorliegen, dass er immer wieder auf den Menschen sieht, auf das Herz sieht. Und hier nicht Grenzen zieht, sondern vereinen will. Wir haben heute so groß von der Gnade gesungen. Aus Gnade allein stehe ich hier. Wir wussten, dass mein Gott ist größer. Größer als unsere Probleme, größer als Hass und größer auch von den Dingen, die wir so unüberwindlich sehen in unserem Alltag. Gott ist größer. Und an der Stelle gilt es auch, wo wir herausgefordert sind, dass wir nicht eine billige Gnade einfach drüber sagen, na ja, ist ja schon Gnade, sondern dass wir den Ernst der Lage aufnehmen und erkennen, hier ist gefragt, was würde Gott denn tun durch seinen Geist? Zu wem würde Jesus gehen in die Hütte? Wem würde er begegnen? David hat sich darauf eingelassen, auf die verschiedenen Frauen und Nebenfrauen, weil er von außen nach innen gelebt hat. Er hat gesehen, die anderen Völker tun es auch. Es ist normal dort so. Und vor allem ein König, das ist ja Prestige. Wie soll ich da mit einer Frau sitzen? Ja, die kommen mit einem ganzen Harem an und besuchen mich oder sie hören von mir und ich bin der arme Tropf. Dass ich die Frau dann umdrehe, die Michal oder welche auch immer dann die erste war, das ist ja gar nicht mehr so einfach bei David, und sagt, du armer Mann. Was auch immer damals lief, was hier beschrieben wurde, habe ich manches nicht gewusst, auch in den Kulturen. Und das hat mir die Augen geöffnet, auch an der Stelle nicht zu verurteilen, sondern lieber genau hinzuschauen. Aber es bleibt immer herausfordernd. Es sind keine einfachen Lösungen. Aber dieses Vergleichen, wie es hier in der Geschichte war, passiert uns doch selber auch immer wieder, oder nicht? Man schaut sich um und sieht, was machen denn andere? Wie verhalten die sich? Wie gehen die damit um? Vielleicht auch gerade Sonntagmorgens. Da gehen Nachbarn bei Sonnenschein ins Schwimmbad, ins Museum oder woanders hin oder schlafen einfach aus und ich gehe in die Gemeinde. Und dann kommt so innerlich so ein bisschen ein Neid oder so eine Sache, ach, wäre es nicht schön. An den Stellen verlieren wir das Leben von innen nach außen zu leben, dass hier eine Gemeinschaft ist, wo Gott auf uns wartet, der sich Zeit nimmt, dich zu segnen, dir zu begegnen und dir was zu sagen hat. Das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren, ist enorm wichtig. Und hier in der Geschichte geht es jetzt in Kapitel 13 dann einfach weiter, wo jemand, und das war Amnon, ein Sohn Davids, wieder von außen nach innen gelebt hat. Da heißt es in Vers 1, Absalom, einer der Söhne Davids, hatte eine schöne Schwester namens Tamar. Eines Tages verliebte sich ihr Halbbruder Amnon in sie. Er war Davids ältester Sohn. Amnon begehrte Tamar so sehr, dass er krank wurde. Er sah keine Möglichkeit, an sie heranzukommen, denn die unverheirateten Töchter des Königs wurden gut behütet. Also David hat es schon mal nicht falsch gemacht, dass die unverheirateten Töchter gut behütet wurden und Leute, die Böses im Sinn hatten, da nicht einfach rankommen. Einschließlich, ups, der eigenen Brüder. Innerlich ziemlich krank, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, Liebeskummer zu haben, Herzschmerz zu haben. Also ich kenne es. Man darf nicht vergessen, ich war auch 29 Jahre Single. Das tut richtig weh. Aber hier an der Stelle hakt es etwas. Klar, Parship gab es damals noch nicht und 11 Minuten wäre da wirklich richtig hammerschnell gewesen. Aber es gab schon zu allen Zeiten irgendwelche Connections. Auch da. Und Amnon hatte einen Bekannten, der Jonadab. Das war jetzt mal kein Bruder direkt von ihm, aber sein Vetter. Denn der Bruder von David, dessen Sohn, war das. Und der lief als erfahrener Mann. Also wenn man Rat braucht, dann hilft es oft, erfahrene Männer zu haben. Aber das Problem ist, dass Erfahrung nicht Weisheit bedeutet. Erfahrung heißt, er weiß vielleicht, wie es geht. Er hat die Sachen schon mal öfter gedeichselt und organisiert. Aber gut und weise muss es nicht sein. Wenn du dir Ratgeber oder Leute ins Boot holst, um deine Ziele zu verfolgen, dann achte darauf, dass sie nicht nur erfahren sind, sondern auch weise sind. Dass sie nicht alles schon mal erlebt haben oder gute Wege finden, sondern dass sie auch die Werte haben, auf die es ankommt, die dir selber auch wichtig sind. Und der Jonadab, der zieht eine List aus der Hosentasche und sagt, du, ach, Amnon, ich habe eine Idee. Ja, dann sag mal schnell. Weil du stellst dich einfach krank, ja, und dann kommt dein Papa irgendwann zu dir und dann sagst du, oh, da geht es so schlecht, und wie kann ich dir helfen? Oh, ja, meine Schwester, Tamar, wenn die mich streicheln würde, wenn die mir was zum Essen macht, dann wird es mir bestimmt schneller besser werden. Also irgendwie fragt man sich da schon ein bisschen, sagen, hallo, David, ist das so normal gewesen bei dir im Haus? Ja, war das immer so? Dass man da deine Schwester herzieht. Aber letzten Endes fällt mir hier auf, dass dieser Jonadab, der in diesen teuflischen Plan eingeweiht wurde, dass er dem Amnon nicht den Kopf gewaschen hat. Dass er gesagt hat, sag mal, bist du noch ganz richtig? Wer hat dir den Kopf verdreht? Das geht gar nicht. Das ist nicht richtig. Und ihn mal dazu unterstützt, von dem falschen Weg zurückzukommen. Und zu sagen, du pass mal auf, wir treffen uns jetzt. Du bist Königssohn, du hast so viele Möglichkeiten. Aber lass doch mal diesen Mist. Interessanterweise wird über ihn gar nicht viel in der Bibel gesagt. Wie oft ist es bei uns so, dass wo Köpfe zusammengesteckt werden, Pläne geschmiedet werden, man gar nicht auf die roten Ampeln achtet, die einfach überfahren werden und man nachher denkt, du, ich habe gar nichts gesehen, gar nichts gemerkt. Weil man nur noch von außen nach innen gelebt hat und nicht mehr von innen nach außen. Und dazu dann sich weise, also erfahrene Männer holt und nicht weise Männer holt. Die Partnerschaftsvermittler, die messen in der Regel nur ihre Erfolge, nicht zwingend das, was daraus wurde. Nur wie viel haben sie zusammengekriegt, aber was entsteht daraus? Der Jonadab, der hätte erkennen können, dass hier keine echte Liebe im Spiel ist. Weil die echte Liebe, sagt 1. Korinther 13, verletzt nicht den Abstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Echte Liebe ist nicht selbstsüchtig, dass es nur um dich selber geht. Echte Liebe ist nicht taktlos und sucht nicht nur sich selbst. Hier war aber der Amnon eher geil und wollte sich befriedigen, seinen Vorteil. Er hat auf sich gesehen. Und so kam es nun. David besucht seinen Sohn und genauso wie das Jonadab sich ausgedacht hat, da wird dann gefragt, ja und was hilft dir denn? Und er sagt das dann in Vers 11 bis 13, bis Vers 12, dass er den Wunsch hätte, dass sie kommt und ihm was zum Essen macht und so weiter. Und danach heißt es dann ab Vers 11, als sie ihm das Essen reichen wollte, packte er sie und sagte, komm meine Schwester, leg dich doch zu mir. Sie rief, nein, Amnon, zwing mich nicht zu etwas, das ist doch in Israel verboten. Ein solches Verbrechen darfst du nicht begehen. Und dann kommen die Argumente erstmal aus ihrer Richtung. Und sie sagt, was soll aus mir werden? Denk doch, welche Schande es für mich wäre. Keine Reaktion. Es geht einfach weiter. Dann appelliert sie an ihn und sagt, und du würdest ganz Israel als gewissenloser Kerl dastehen. Warum redest du nicht mit dem König? Bestimmt erlaubt er dir, mich zu heiraten. Sie versucht irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Und eigentlich wussten beide, dass es gesetzlich schon verboten war, was er gemacht hat. 3. Mose 18, 11 heißt es, man darf nicht mal die Blöße aufdecken von einem aus der Familie und geschweige denn mit ihm zu schlafen. 5. Mose 27, auch Inzucht war verboten. Zwar haben sie um die Völker drumherum gemacht, aber Gott hat an der Stelle ganz klar gesagt, das ist nicht unsere Handschrift. Das gehört nicht zu dem Volk Gottes. Hier ist ein Fall, der gegen sämtliche Gebote verstößt und wir finden wieder einen Abgleich zu dem, was der Vater getan hat. David war sehr vorsichtig, sich einzumischen in solche Sachen, weil er selber ja wusste, ich war auch nicht besser. Und das ist ein Punkt in einem Leben von Christen und von Menschen und von Vorbildern, dass wenn man weiß, was besser ist und man sich aber nicht daran gehalten hat, dass man Angst hat, nochmal Vorbild zu sein in dem Bereich. Aber Gott sagt, wenn Gnade über dein Leben gekommen ist, dann darfst du immer auch weiterhin für mein Wort und für meine Rechte kämpfen. Auch wenn es in deinem Leben anders aussah. Das soll dich nicht hindern. In Vers 14 heißt es dann, doch Amnon wollte nicht auf sie hören. Er stürzte sich auf sie und vergewaltigte sie. Aber dann schlug seine Liebe in glühenden Hass um. Ja, er hasste Tamar nun mehr, als er sie vorher geliebt hatte. Mach, dass du fortkommst, schrie er sie an. Ganz oft passieren genau diese Dinge, auch wenn man nicht in den Geboten und den Weisungen Gottes lebt. Und im sexuellen Bereich ganz schnell, dass der, der seine Gier befriedigt hat und keine Liebe hat, den anderen einfach wegschickt, abblitzen lässt, ausspuckt, hinausstoßt. Das ist typisch. Und hier wurde eine Entehrung vorgenommen innerhalb der Familie, wo die Bibel hier ganz offen darüber spricht. Und nun passiert das, was bis heute typisch ist in diesem Bereich, auch der sexuellen Vergehen. Das entwürdigte Opfer verletzt, entehrt, sich schmutzig fühlend, läuft heim. Und Absalom, ihr Bruder, merkt das und fragt, hat Amnon dich angepackt? Und er weiß sofort Bescheid. Und er sagt nicht, so, jetzt gehen wir zum König und dann wird es mal offen geklärt, sondern er sagt, halt deine Klappe. Schweigen drüber legen. Sag bloß nichts. Dann der Druck, es ist ja dein Bruder. Zack. Ich weiß nicht, wer es vielleicht selber erlebt hat in seinem Leben, dass Misshandlung, Vergewaltigung, totgeschwiegen werden musste, verdrängt werden musste. Ihr verbietet es der Bruder, nicht zu sprechen. Manches Mal sind es die Täter, die dann sagen, sag aber bloß nichts. Wir hatten sowas Ähnliches auch mal in der Familie und es war gut, dass bei uns das Kind den Mund aufgemacht hat. Wir sind dem sofort nachgegangen und es wurde sehr ernst genommen. Auch dort in der Schule. Und die Sache konnte bereinigt werden. Und Rabea und ich, wir haben auch zusammen gebetet an der Stelle und wir waren so froh, dass hier eine größere Kraft war, die dieses Stillschweigen verbieten, dieses Mundtotmachen zerbrochen hat. Und wer hier reingezogen wird in solche Schlamassel, der weiß, das ist keine kleine Kiste. Und es ist auch wichtig, dass solche Dinge im Herzen vor Gott und in verschiedene Richtungen geklärt werden. Dass man sich nicht dazu verführen lässt und sagt, na ja, so wie das hier Absalom sagt, nimm dir die Sache nicht so zu Herzen. Ich finde, das ist noch eins drauf zu dem, was die Tamar sowieso schon erleiden musste. Nach dem Motto, ist ja nicht so schlimm. Ein Missbrauch kann nie unter den Teppich gekehrt werden und kann auch nicht bagatellisiert werden, weder bei Frauen noch bei Männern. Und wir sehen, dass an der Stelle der Teufel auch nicht zu Ende ist, der Menschen hier ins Visier nimmt, um sie beziehungsunfähig zu machen, um sie auch ins Visier zu nehmen und für den Glauben, für das Vertrauen untauglich zu machen. Er setzt alles drin. Sie lebt nun äußerlich zurückgezogen bei ihrem Bruder Absalom über Jahre. Aber innerlich darf Absalom, der durfte Wut haben, der durfte seinen Hass leben und der hat seine Pläne geschmiedet. Mich hat das manches Mal etwas beim Lesen oder immer wieder fragend gemacht und sagt, Herr, in dieser Stelle, wie kann das sein? Wo war da David? An der Stelle werden wir das nächste Mal auch weitermachen. Aber was dieser Punkt herausgefordert hat, ist, dass diese Gier über den Rückzug dann von der Tamar, Ablehnung, Hass und letztlich dann der Mord schon in der Luft liegen. Weil dort, wo Hass nicht zu Versöhnung führt, wird er irgendwann das Nächste potenzieren. Und an der Stelle ist es so wichtig, dass wir nicht über Verdrängungsmechanismen reagieren, sondern sie vor Gott bringen, sie offenlegen, Vergebung hineinlassen, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Und da frage ich einfach uns auch, wie sieht es in deinem Leben mit unterdrückter Sünde aus? Heute steht Gott da und klopft an und sagt, gib mir dein Chaos, gib mir deine Verletzung, egal wie tief sie liegen, wo du Gott hineinlässt und wo du es ihm abgibst, darfst du nachher singen, mein Gott ist größer, mein Gott ist höher, er hält alles in seiner Hand, auch dich, auch deine Situation. Und er möchte dich aus der Verborgenheit, aus der Verschlossenheit, aus dem Kämmerchen herausführen und dich in die wahre Freiheit bringen, weil er für dein Leben Segen vorbereitet hat. Gott möchte vielleicht auch deine Verdrängungsmechanismen aufbrechen und sagen, hier ist jetzt Heilung für dich. Hier ist Wiederherstellung in Jesus Christus. Er ist für dich gestorben. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und er zeigt dir seine Liebe, weil er die Not in unserem Leben kennt. Gott macht dir das Angebot jetzt. Ich bete mit uns. Herr Jesus, auch wenn das heute vielleicht ein schwereres Thema ist, auch das anzugehen, ist es genau der Punkt, wo du ansetzen möchtest. Genau der Punkt, wo wir heil werden dürfen, wenn wir Licht reinlassen in die Finsternis, dann wird es hell. Und dort, wo wir es nicht mehr im Verborgenen halten, sondern es aussprechen, da kann Heilung und Wiederherstellung und Erneuerung passieren. Und das ist dein Plan. Du nimmst uns raus aus diesem Fadenkreuz und du nimmst uns und hilfst uns auf, wo wir getroffen wurden, wo wir niedergestreckt wurden, wo wir uns hilflos fühlten. Da bist du größer. Jesus, und deshalb kommen wir auch zu dir, weil es auf dieser Welt keine andere Adresse gibt, die uns so helfen kann, so tiefgehend auch helfen kann, als alleine du. Und es sogar für uns möglich ist, unseren Übeltätern, Missetätern oder Vergewaltigern zu vergeben, weil du uns vergeben hast. Und auch wenn der Schritt erst nach einiger Zeit kommen kann, wenn das alles seine Zeit dauert, wie wir es auch bei Bathseba gesehen haben durch ihren Herzschmerz, ja, so gibst du uns die Zeit. Danke, dass du nicht nur gnädig, sondern auch geduldig bist und von unaussprechlicher Güte. Und zu dir kommen wir jetzt auch und stehen vor deinem Thron. Dank sei dir. Und ich möchte jetzt keine Hände sehen, aber für den Fall, dass Leute da sind, die an der Stelle wirklich einen Schmerz haben, den sie losbekommen wollen, möchten wir weiterhelfen. Wir haben die Kärtchen auch ausliegen auf unseren Plätzen, da kann man das draufschreiben und in die Box werfen. Und wer eine konkrete Gebetsunterstützung auch braucht an der Stelle, der sollte zumindest seine Adresse dazu schreiben, dass wir auf ihn zukommen können. Aber der Herr Jesus möchte helfen und er hat alle Möglichkeiten. Und für diejenigen, die sagen, Mensch, ich brauche überhaupt erst noch eine Beziehung zu Jesus. Mir fehlt dieses Reden in meinem Leben. Ich verstehe nicht, was die Bibel sagt. Wenn ich es lese, ist das alles so nichtssagend. Dann ist es wichtig, dass du den Geist Gottes bekommst in dein Leben. Denn dort, wo du ihn hast und du die Bibel aufschlägst, wird er zu dir sprechen. So möchte ich da einfach auch das Angebot machen und für dich beten, wenn du es dir wünschst, Gottes Wort zu verstehen oder dein Leben auch in seine Hände zu legen, dann kannst du jetzt einfach mal die Hand heben und ich werde von hier vorne dann dich segnen und für dich beten. Jesus, danke schön, dass du in unsere Herzen siehst. Danke, Jesus, dass auch Themen, die nicht so leicht sind, bei dir angesprochen werden. Und danke, dass du in uns einfach ganz neu eine Freiheit bewirkst, dich zu erleben, dich zu erfahren und deine Kraft unter uns spürbar werden zu lassen. Dass unser Leben verändert wird und dass das, was wir gedacht hätten, kann sich nicht mehr ändern, sich bei dir ändert. Es ist einfach deine Handschrift, dass für dich nichts zu groß und nichts zu schwer, nichts zu klein oder unbedeutend wäre. Denn du bist der, der uns gemacht hat. Und deine Gedanken sind Segen, sind Frieden, Heilung, Wiederherstellung und Erneuerung. Und das möchte ich über uns auch als Gemeinde aussprechen an der Stelle, dass wir dieses Geschenk und dein Angebot ganz neu annehmen können. Amen.